Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich, dass Sie beide wieder mit dabei sind. Und als erstes begrüße ich den unglaublichen Martin.
Hallo, mein Name ist Martin und wenn ich groß bin, möchte ich nordwestfälischer Meister im LKW-Slalom werden. Danny.
Was? Das Schlimme ist, ich glaube, das stimmt.
Irgendwann wird Martin mal groß werden.
noch größer. Jetzt ist es raus, dass ich hier heimlich meinen Tisch verstelle, damit ich als Größter in der Runde wirke. Das ist vollkommen aus der Realität.
Ist. Und Dave ist der Kleinste. Was auch vollkommen, ich bin irgendwo in der Mitte, das entspricht der Wahrheit. Aber
also wenn wir mal eine Con machen, dann werden die Leute ganz entsetzt.
Die Convention aber lustig.
Oh Gott.
Vielleicht, erfolglos, aber Convention. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Danny und ich bin so alt, dass ich heute früh erstmal eine Schokozigarette geraucht habe.
Wow.
Aus dem Kaugummiautomaten.
Also Schokozigarette aus dem Kaugummiautomaten ist auch großartig. Aber Schokozigaretten waren früher schon cool. Also
ja, jeder, der die vorherige Folge gehört hat, weiß, was ihn da erwartet hat. Mit wem ihn da erwartet. Jedenfalls Dave.
Ja, ich bin wieder da. Ja, leider war ich ja letztes Mal, kopfschmerzbedingt raus. Also ich habe plötzlich kurz vor der Aufnahme, wirklich 20, 30 Minuten vorher, so massivste Kopfschmerzen bekommen.
Geht
und
mir
ich
jedes
sage
Mal
eins,
so.
Es lag nicht am Alkohol.
Gute Überleitung, danke.
Find ich ganz charmant, dass du die Kurve schlägst. Ich möchte aber an der Stelle nochmal kurz auf die Zigarettenthematik zurückkommen und einen Shoutout tätigen. Wir haben nach fast 170 Folgen ein Kommentar auf der Webseite.
Auf der Webseite.
Also man muss dazu sagen, fairerweise ist es nicht unser erster Kommentar.
Nein, es ist der erste Kommentar auf der Webseite.
Hat ihn überlegt.
Es ist auf der Webseite, glaube ich, der erste Kommentar.
Auf der Webseite, ja, aber es ist nicht unser erster.
Nein, das ist hin und wieder kriegen wir tatsächlich mal einen Kommentar. Aber auf der Website ist es der erste, der gute KG, der uns nochmal rückblickend auf die letzte Folge bestätigt hat, dass er in einem Kiosk arbeitet und es gibt noch Kaugummi-Zigaretten zu kaufen. Von Schokoladenzigaretten? Kaugummi? Ja, von Schokoladenzigaretten hat er nichts gesagt, aber Kaugummi-Zigaretten gibt's noch.
Es gibt ja auch immer noch das Bum-Bum-Eis mit dem Kaugummi-Stiel.
Das Bum-Bum-Eis?
Kennt ihr nicht das Bum-Bum-Eis?
Ja doch, ja, aber der Name ist so groß.
Ja, aber das Geilste ist, meine Tochter liebt das Eis.
Wundervoll.
Ja, das liebt das Eis, aber sie mag diesen Kaugummi-Stiel gar nicht. Und deswegen bleibt der immer übrig. Und ich finde, dieses Kaugummi schmeckt halt echt mega eklig. Also es ist viel zu süß und so, ne? Und deswegen müssen wir den immer weghelfen. Aber ja.
Ich finde, das Bum-Bum-Eis klingt, als wäre es von den Wenger Boys erfunden worden.
Ich glaube, das ist es auch, glaube ich. Ich bin 100% sicher, dass das Bum-Bum-Eis und Wenger was unterwegs war. Also
wahrscheinlich werden sie zusammen irgendwie eine Flasche Rotwein gekillt haben oder Tequila oder so.
Ja, womit wir auch wieder beim Thema sind. Wir wollen heute über Alkohol reden, weil wir reden gerne über Sachen, die wir auch trinken. Ja, passt dazu, alle Zuhörenden, hat Martin sich noch einen kleinen Schluck Whisky gegönnt. Ist es so, dass also ich trinke ja nicht so viel Alkohol. Martin genießt ab und zu mal ein Glas Whisky und Danny hat, glaube ich, gerade im Zuge der Fastenzeit ein wenig auf Alkohol verzichtet, oder? Also nicht, dass du vorher massiv Alkohol getrunken hast, möchte ich nur sagen.
Ich würde ganz ehrlich,
nicht, dass da jetzt der falsche Eindruck her will. Aber
seit der vierten Woche kann auch widersprechen. Weißt du?
aber
so du hast Steigerungen drin in deiner Erzählung, ja.
Aber du hast tatsächlich jetzt gefastet und im Zuge dessen auch auf Alkohol verzichtet. Hast du auf andere Sachen eigentlich noch verzichtet?
Fleisch und Zigaretten. Easy.
Hast du hart aufgemacht.
Also tatsächlich, ich sehe es. Ja, ich weiß. Ich bin mega stolz auf mich. tatsächlich, geraucht habe ich nie und Fleisch esse ich nicht mehr seit 2019. Wir haben das schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, glaube ich. Muss jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen, aber ich wollte mal, weil ich meine, klassisch ist ja eigentlich in der Osterzeit, in der Fastenzeit, dass man halt auf Fleisch verzichtet. Na, und das wäre jetzt für mich halt nicht wirklich die Challenge gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, so nimmst du mal was anderes, also es ist eine erreichbare Challenge, dachte ich mir zu dem Zeitpunkt. Ne? Aber es tut schon ein bisschen weh, weil wenn wir ehrlich sind, Alkohol ist schon omnipräsent im Erwachsenenleben. Es ist schon für viele sicher ein Thema. Und so war es halt dann auch, also würde ich jetzt von mir aus sagen, halt, ne, wenn man mal irgendwie mit Leuten was trinken geht, das ist halt klar, das nimmt man mit. Oder halt auch mal ein Bier zum Abendessen. Deswegen habe ich gesagt, so, jetzt setzt du dir diese Challenge und ziehst es durch. Und es ist erstaunlich, wie oft man quasi daran erinnert wird, wie oft man daran denken muss oder so. Kommt halt, ne, das heißt, hast Besuch oder so und ist ja irgendwie ganz selbstverständlich, ja, trinkst du Bier mit? Ah, nee, aber warum denn nicht? Na? Das ist erstmal so eine kleine Erklärnot.
Das finde ich immer sehr irritierend, weil es ja auch einfach Menschen gibt, die sehr wenig Alkohol trinken oder auch vieles einfach nicht mögen. Und dann immer dieses, ja, warum denn nicht? So nach dem Motto, akzeptieren wir doch einfach.
Was ist dein Problem?
Bist du krank?
So akzeptieren wir doch einfach, dass alle Beteiligten hoffentlich eine informierte Entscheidung getroffen haben. Der eine hat sich dafür entschieden, der andere entgegen und dagegen. Und beides könnte irgendwie gleich normal sein.
Ja, ja. Ich muss sagen, ich trinke ja sehr wenig Alkohol. Also ich trinke wirklich sehr selten Alkohol und wenn, dann auch nicht viel. Ja, wie sage ich immer, ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal richtig betrunken war.
Erinnerst du dich nicht, weil du so betrunken warst?
Das ist die Frage, nein, aber es ist halt wirklich, deswegen ist es halt tatsächlich bei mir häufiger, wenn die Leute eben, auch wenn man dann einfach ausgeht oder so, ne, und die Leute bestellen sich was, bestelle ich mir in der Regel eben kein Bier oder alkoholisches Getränk mit. Und die meisten, die mich aber kennen, wissen das auch und da muss ich mich nicht erklären so, ne? Und zum Glück werde ich auch selten sonst drauf angesprochen, so, ne? Wenn ich dann einfach was Nicht-Alkoholisches bestelle. So, ne? Ich meine, oft genug ist es auch, dass ich einfach mit dem Auto unterwegs bin. Aber auch sonst ist das mit den meisten Leuten, mit denen ich unterwegs war, kein Thema gewesen. Und wenn, dann sage ich halt, boah, ich trinke halt nicht viel Alkohol, deswegen, ne? Und das wird dann auch recht schnell akzeptiert. Aber klar, also am Anfang, oder also ich sag mal, nicht am Anfang, aber als ich deutlich jünger war, wo es dann noch üblicher war, auch am Wochenende, sich nicht zwingend aus Genuss Alkohol zuzuführen, sondern weil das cool ist, ja, und da zu sagen, so, du trinkst nichts. Ich sag mal, die Reaktionen waren nicht immer verständnisvoll.
Gemischt sozusagen.
Ja, das ja.
Hat, ja.
Schon.
Das hat ja auch so einen gewissen, für viele ist das ja auch so ein bisschen Mutprobe, ne? Also gerade halt im jugendlichen Alter, ne?
Ja.
Wer verträgt wie viel und was ja auch ehrlich gesagt ungleich verteilt ist, ne? Einfach
körperlich bedingt. Also ich kann es ja mal ganz klar.
Aber es sollte keine Challenge sein. Aber da können wir gleich noch, ja.
Ja, ich glaube, ich habe es schon mal früher gesagt, aber ich habe mit 16 halt aufgehört, exzessiv Alkohol zu trinken.
So, ne? 16 wäre rein rechtlich das früheste Alter, in dem man anfangen könnte.
Ich komme aus dem Emsland. Ich habe mit 13 angefangen, Alkohol zu trinken.
Ich nicht.
Deswegen, und mit 16 habe ich dann für mich. Ich auch nicht, ja.
Ja, mit 13 war so diese, kennt ihr diese Chris-Geschichte oder so? Diese, keine Ahnung, so Sekt mit Saft oder so Mischung so, ne, und sowas. Weißt du, diese mega süß und nur ein bisschen Alkohol. Gehört, ja. Und so, ne, was damals halt so drin war. Und dann später kam dann natürlich, das Bier hat mir halt nie so geschmeckt erstmal. Und deswegen kam dann eher sowas wie Roter mit Fanta. Also ich weiß nicht, Roter Likör oder so, ne, so ein Heid oder Behrensen Roter mit Fanta oder Cola Korn oder Cola Apfelkorn und solche Sachen so, ne? Was man als Jugendlicher halt so getrunken hat. So, ne? Sowas kam dann eher. Und wie gesagt, hab's dann, weil man, ich war mit älteren Leuten unterwegs und so, dann eben, ne, hab dann das gemacht. Und mit 16 habe ich dann irgendwie gesagt, so, Alter, zum einen kostet es viel Geld, so, ne, zum anderen hast du keinen Spaß und am Tag danach geht's dir auch nicht gut, so, ne, also, warum? Und dann habe ich für mich entschieden, brauche ich nicht. Und dann war das.
Die wenigsten 16-Jährigen sind so weise, sag ich mal so. Und das mit denen am Tag danach geht's dir nicht so gut, das wird ja nicht besser. Wenn ich vergleiche Hangover mit 20 gegen Hangover mit 40.
Alter, ja. Also ich finde, von der Intensität her ist es nicht zwingend schlimmer, aber von der Dauer.
Ja, genau. Es ist halt lange schlimm.
Es ist halt lange, also ne, ganz doof gesagt, so saufen kann ich immer noch wie früher, wenn ich wollte. Es ist auch sehr lange her, dass ich tatsächlich richtig betrunken war. Ich wüsste gerade gar nicht mehr, wann. Mhm. Nee, es ist tatsächlich so. Aber es, also danach bin ich halt einfach 3 Tage komplett zerstört, ne? Das ist, und ja, früher bist du halt mit Mörderkarte aufgewacht, hast dir mittags irgendwie eine TK-Pizza reingepfiffen, so mit irgendwie zwischen 18 bis 22, weißt du, und danach war alles okay. Oder du bist halt irgendwie mit dem Kater in die Schule gegangen, so. Das war halt, pff, scheiß drauf, weißt du. Dann kotzt du halt den Bus, was soll's. Nein, also ganz so, ganz so. Nein, so war es nie. Hätte mich nur einmal fast in einen Bus übergeben, aber das ist eine andere Geschichte.
So.
Das ist eine Geschichte wie eine andere Folge, sagst du?
Ja,
für kotzen im bisschen, Bus. Ein bisschen.
Ich weiß nicht, ob wir da, aber nun.
Sie wird damit eine Stunde füllen können.
Ja. Aber Danny, wie war das denn während deiner Fastenzeit? Hast du dann auch irgendwie, also abgesehen davon, dass du gemerkt hast, dass man doch irgendwie recht häufig einfach aus Gewohnheit vielleicht oder aus, ne, sozialen Gegebenheiten oder zum Trinken verleitet wird, hast du sonst körperlich vielleicht irgendwie gemerkt, so, ging es dir besser, ging es dir schlechter, keine Ahnung, hat sich überhaupt irgendwas geändert?
Also da wünschte ich könnte öffentlich etwas Positiveres sagen, aber ich habe nicht viel, ich habe ehrlich gesagt keinen großen Unterschied gemerkt, was vielleicht aber auch beruhigend sein sollte.
Ich wollte gerade sagen, das spricht vielleicht einfach auch für dich, ne?
Ja, ich meine, es ist ja auch bei jedem anders, also ich kann jetzt sagen, ich hatte so gehofft, irgendwie, keine Ahnung, man schläft ein bisschen besser, ist irgendwie, nimmt vielleicht sogar ein bisschen was ab, weil 7 Wochen ist ja auch, ne, eine gewisse Zeit, weder noch, leider in dem Fall. Ne? Also was ich natürlich gemerkt habe, dass sich so Gewohnheiten ändern. Oder ich trinke jetzt schon ziemlich lange. Also sonst hat man vielleicht mal irgendwie abends, wenn man sich mit Leuten halt irgendwie im Voice-Chat getroffen hat, hat irgendwie dann, ne, den Whisky mitgetrunken oder ein Bier. Und da habe ich mir jetzt einfach Tee angewöhnt. Und das ist halt wirklich Gewohnheit. Ne? Wenn man das dann einmal drin hat, dann ist das easy. Ne? Das dauert dann ein paar Tage, Woche, 2 oder was auch immer. Und dann hat man das drin. Und wie gesagt, es gibt ja auch sehr guten Tee. Ne? Grüße gehen raus, Golden Time, Evening Chill.
Bester Tee.
Hm. Ja, ich liebe es. Nee, aber
ich liebe es.
Das ist tatsächlich aber schon erstaunlich, was mir halt aufgefallen ist am meisten, wie es halt einfach so für viele Menschen auch schon in den Alltag integriert und selbstverständlich ist. Und man wird dann, man setzt sich halt zwangsläufig damit auseinander, mit Gewohnheiten, mit Überzeugung irgendwie. Ja. Und also es war jetzt auch nicht so, dass ich nach den 7 Wochen gedacht habe, so jetzt, ne, hier, Ostern,
jetzt endlich wieder.
Ostersonntag, gibst du dir richtig die Kante.
Durchshoppen.
Nee, klar. Und dann zum Familienbrunch. Nee.
Aber kennt ihr das, Frühshoppen eigentlich? Also ich kenne das von früher, ne, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, früher zu Großmuttern oder zu Tanten, Onkels oder so hin, ne, und dann um 12 Uhr wurde dann Sekt aufgemacht. Früh shoppen. Und ich denke so, was geht ab hier? Es war jetzt nicht so, dass da jetzt 5 Flaschen Sekt leer gemacht wurde, aber so schon eine Flasche Sekt so mit 4, 5 Leuten oder so, ne?
Und du meinst, als würde man um 12 Uhr ein Whisky-Tasting machen? Bevor man einkaufen geht.
Was? Ja. Wer macht denn so? Ist also, nö.
Wir wurden eingeladen zu unserem.
Dann wäre es auch unhöflich, das abzulehnen.
Ja, das stimmt. Aber
das also war auch Urlaub und ein sehr netter Mensch.
Da muss ich jetzt auch mal brechen, und zwar eine Lanze. Also das ist.
ich habe ja auch eine Zeit lang in Süddeutschland gelebt. Ja, Danny, du ja auch in der Gegend, also nicht ganz in der Gegend, aber in München zum Beispiel ist es auch absolut normal gewesen, dass wir dann mittags essen gegangen sind und dann wurde sich ein Helles dazu bestellt. Dann denkst du dir so.
Zum Mittagessen, ja.
Aber wir müssen nachher noch arbeiten, Leute. So, ne? So, ja, aber boah, so ein Helles geht ja, ist ja auch Freitag und so, ne? Also ich denke, also wenn ich jetzt einen halben Liter helles Bier trinke, dann würde ich erstmal nicht mehr auf Kundenprojekten arbeiten wollen.
Ich frage mich dann halt ehrlich, merken die Leute das nicht mehr oder wollen sie es nicht mehr merken?
Ich meine, gut, also ich trinke mehr. Ja auch teilweise wenig Alkohol, weil ich eben auch Alkohol nicht so gut vertrage. Auch weil ich lange sehr wenig Alkohol trinke, dann wirkt er natürlich stärker. Aber ne, vielleicht deswegen so, ne? Wenn jemand halt eine höhere Toleranzgrenze hat, dass es für die halt normal ist oder so, meinetwegen, ne? Also, I don't know.
Also ich habe mich mal einerseits beruflich, aber auch privat notgedrungen mit dem Thema beschäftigt. Und du trinkst dir halt eine Toleranzgrenze an. Das ist halt einfach so. Und das hat dann vielleicht auch noch nichts mit dem Alkoholikertum zu tun, was man so vor Augen hat. Aber wenn du einfach, weiß ich nicht, regelmäßig, wenn du in der Woche 2-3 Mal mittags dein Bierchen trinkst und dann abends nochmal dein Bierchen oder so, keine Ahnung, dann du trinkst dir selbstverständlich eine Toleranz an. Das ist wie mit allen Suchtstoffen, baut dein Körper eine Toleranz auf. Und das ist ja auch dann das Problem, warum es bei Alkoholikern zu Entzugserscheinungen kommt, weil es ja dann irgendwann fehlt, weil dein Körper es ja quasi mit eingepreist hat.
Übrigens bei Koffein nicht anders.
Bei Koffein nicht anders, bei Zucker auch nicht anders. Du kannst ja auch zuckersüchtig sein. Und wenn du dann deinem Körper Zucker entziehst, auf einmal dann, aber Halleluja, habe ich auch hinter mir. Das ist nicht schön, wenn du dann so 2 Wochen mit permanenten Kopfschmerzen durch die Gegend rennst. Ja, ist so. Das hast du ja beim Alkohol natürlich auch. Also da, wann habe ich mein letztes Bier getrunken? Vor 3 Wochen, glaube ich. Und das war ein 0,33er Bier. Aber ich kann mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, wie das gewirkt hat, offen gesagt. Ja, das ist, aber Menschen sind halt sehr, sehr unterschiedlich, was die Verträglichkeit angeht. Ich glaube ja, ich bin von uns der noch am meisten trinkt, Alkohol trinkt, aber auch irgendwie noch nicht viel gefühlt.
Sagen wir mal so, wenn ich halt gerade teilweise von Kollegen mitbekomme, oder man kennt das, der Klassiker ist ja auch, ihr habt das vielleicht oder sicherlich schon mal erlebt, ne? Ihr macht einen Ausflug, Betriebsausflug mit Kollegen. Und man geht zum Abendessen, man sitzt noch nicht zusammen, was manche Leute trinken können.
Vor allen Dingen auch in Anwesenheit der Arbeitskollegen trinken, wo ich mir denke, ist das eine gute Idee?
Ja, das kann
also richtig nach hinten losgehen. Also ein Bierchen auch. oder so ein Drink, so würde ich sagen, fine. Aber ich würde halt nicht so viel trinken, dass ich dann die Kontrolle über mein Leben verliere, so, ne?
Richtig. Also ja, vor allem, ne, muss davon ausgehen, dass andere weniger trinken. Also du und die können sich am nächsten Morgen noch dran erinnern.
Das ist das Problem. Also ich würde in Anwesenheit meiner Arbeitskollegen einfach nicht betrunken sein wollen.
Das hatte ich bei einem Team-Event so, ne, waren wir auch als Team unterwegs und dann hat sich die Teamleitung, also die Person, die das Team führt, echt so hart weggeschossen. Wo ich dann auch so dachte, so, das ist jetzt auch schon irgendwie unangenehm. Ja, also.
Dann machen wir doch mal ganz kurz, habe ich, oder den Idee, der ich
schließe mich. Ja, ich wollte noch dazu sagen, also ich ganz ehrlich, ich gönne ja jedem seinen Vollrausch. Das ist ja vollkommen okay. Wenn man das als erwachsener Mensch für sich entscheidet und sagt so, ne, ich gefährde niemanden damit, ich habe nicht vor, auf absehbarer Zeit Auto zu fahren, alles cool. Für mich. Ne?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt halt, mit dem Autofahren.
Ja, also ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu. Bei der Gelegenheit doch vielleicht ein kurzer Einwurf.
Wir sind keine Experten.
Wir sind keine Experten, sowieso nicht. Ein Freund von mir, der hat auch gesagt, ne, Moment, aber Alkohol und Autofahren, das verträgt sich nicht. Ne? Wenn ich trinke, kann ich nicht Auto fahren.
Ja.
Und deswegen, vollkommen richtig, deswegen hat er sich entschieden, nicht Auto zu fahren.
Nee, hey, wenigstens etwas.
Ja, du bist nur Alkoholiker, wenn du allein trinkst. Deswegen trinke ich nie allein. Cheers, schön, dass ihr da seid.
ihr beiden eingebildeten Podcast-Kollegen. Martin macht das hier alleine mit seinen 3 verstellten Stimmen.
Nee, aber ihr seid doch 4.
Ja, genau, die Zündfee ist auch dabei. Nee, also, aber ganz kurz, wie gesagt, mit dem Vollrausch, sei jedem gegönnt, wenn er dann quasi in dem Rahmen verantwortungsvoll damit umgeht. Ich kann es halt wirklich nicht in der Arbeitskultur verstehen.
Nee.
Bei einem Firmen-Event.
Nee.
Entzieht sich mir.
Deswegen würde ich da jetzt tatsächlich mal die Frage in den Raum werfen, in welchen Situationen ist Alkohol für euch denn No-Go oder wirklich so richtig, richtig, richtig krasses Augenmaß, so dieses so, du trinkst vielleicht dann ein Bier mit den Kollegen oder so oder keine Ahnung halt. Also ihr wisst, was ich meine, wo ihr wirklich sagt.
Wenn ich Auto fahren muss, absolutes
No-Go. Ja gut, das, also ich Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass wir alle sagen, Alkohol und 0 Promille Grenze, Punkt, aus, Ende, alles andere ist unverantwortlich, egal was sich jeder andere einreden will, das ist einfach nur arschig. Aber was sind denn noch so Situationen, wo ihr sagt, das passt nicht zusammen? Also Arbeit, ja offensichtlich, also auch so Arbeitsfeiern und so, also quasi Zeit mit Arbeitskollegen außerhalb der Arbeitszeit, würde ich auch sagen, so, oh.
Ja, also bei mir geht es immer darum, auch wenn Kinder anwesend sind. Ich meine, klar kann man argumentieren, zu einem gewissen Alter fällt sie nicht auf, na, aber auch da schon bringst du halt so eine gewisse Normalität da rein. Und gerade für Jugendliche machst du es natürlich sehr attraktiv. Na?
Also bei zum einen, und ich, also Kindern gehe ich ähnlich wie Danny, ja, da wäre ich auch ein bisschen zurückhaltender. Aber bei Arbeitskollegen ist das eine Augenmaßgeschichte. So, ne? Das kommt halt drauf an. Also zum einen, wie gut verstehe ich mich, wie gut kenne ich die Arbeitskollegen und Kolleginnen. Wenn ich sage, okay, ja, man trinkt dann halt zusammen ein Bierchen oder so, ein, zwei Drinks wären für mich fein, wenn ich dann nicht Auto fahren muss. So, weil ich dann die Öffis nach Hause nehme, alles easy. Wenn und das wäre das Nächste, ja, ich war ja auch durchaus auf Agenturseite unterwegs, mit Kunden, finde ich das auch sehr schwierig, ja, wenn du mit Kunden unterwegs bist und die trinken dann und lande ich dann natürlich auch, hey, komm, trink doch einen mit und so, ne, da habe ich dann auch eher so bei maximal zwei Drinks, das ist für mich meine Regel gewesen, immer so maximal zwei Drinks, ja, und dann war es gut und dann trinke ich halt auch nur noch nicht alkoholisches, so, ne? Dann ist dem sozialen Druck Genüge getan worden, ja, gut ist. Ich hatte tatsächlich einmal den Fall, dass auf einem Event ein Agenturmensch war, der sich komplett weggeballert hat, ja, und der Kunde war auch da und ich dachte so, das ist jetzt auch wieder so eine Situation, die sehr unangenehm ist, ne? Also,
Ja, da bin ich ganz bei euch, aber ich habe in meiner Zeit im Marketing jetzt auch Erfahrung gemacht, dass bei Marketing und Pressearbeit das mitunter tatsächlich eine gewisse Trinkfestigkeit vorausgesetzt wird.
Oh ja, ich wurde einmal, ich war auch auf so einem Event und habe mich da um so ein paar Blogger und Presseleute gekümmert und war dann nach dem Event noch mit denen unterwegs, weil es hieß, David, geh da noch mit denen los. Und ich habe halt nicht Alkoholisches getrunken, weil ich habe ja gearbeitet. So, für mich war klar, ich arbeite jetzt, ne, also trinke ich hier keinen Alkohol. Und nach der dritten Runde Getränke, wo ich halt immer nicht Alkoholisches getrunken habe, haben mich alle sechs Leute, mit denen ich da unterwegs war, angeguckt und gesagt, du bist der erste PR-Mensch, den ich kenne, der keinen Alkohol trinkt.
Ja, und ich, so eine gewisse Erwartungshaltung.
Ja, ne? So, ne? Und ich habe die angeguckt und gedacht so, ja, aber ist das jetzt ein Problem? So, ne? Ihr könnt ja trinken, ist ja kein Thema. So, ne? Und die so, nee, kein Thema, es ist uns nur aufgefallen. Ja, also von daher, das war auch alles easy, es ist denen nur aufgefallen.
Aber es ist ihnen aufgefallen,
ja, genau. Weißt
du? Ja, es ist schon, es ist sehr standardisiert, ne? Es ist irgendwie sehr gesellschaftlich akzeptiert.
Ich glaube, im Vertrieb ist das noch viel schlimmer.
Boah, ja Gott.
Wenn ich da von ehemaligen VertriebskollegInnen die Geschichten gehört habe, so, ne, also da musst du halt auch einfach diese Trinkfestigkeit haben.
Hm. Ja. Ich habe mir das mal von einem Freund, der aus China stammt, erklären lassen. Da wird teilweise halt noch wesentlich mehr erwartet, vorausgesetzt, dass der Gruppendruck noch wesentlich höher und die haben tatsächlich Kotzbecken in den Restauranttoiletten.
Das hatte ich in Duisburg in der Stammstudentenkneipe. Da hatten wir wirklich ein Kotzbecken, was dann halt so auf Brusthöhe im Prinzip ein Abflussbecken war. Und es waren quasi auf Kopfhöhe links und rechts zwei Griffe an der Wand montiert, dass du dir so richtig festhalten konntest, um da richtig reinzureiern. Grüße gehen raus an den Finkenkrug in Duisburg-Neudorf. Beste Studenten.
Die wissen, was die Leute wollen. Ne?
Ja, die wissen, was Studenten brauchen. Das ist.
Aber ich meine, das war ja bei Burschenschaft und so früher auch üblich, ja, dass du dann sowas hast und so, aber ich meine, also muss man
muss
das haben?
Ich sagen, weiß es ich nicht. Habe null Infos zu Burschenschaften, außer dass das irgendwie für mich komisch ist. Aber ansonsten kann ich dir nicht sagen, was da gang und gäbe war.
Ja, leuchte uns, Dave.
Also ich habe auch nur peripher damit Kontakt gehabt, weil ich in meiner Studienzeit dann Kommilitonen hatte, die in der Burschenschaft waren und so. Und also, ich sag mal so, ist auch nicht meine Welt, ne? Also da, gerade weil ich ja eben nicht so viel Alkohol trinke, aber auch sonst, es ist die, weiß nicht, war nicht so meine Welt. Da hat man Regeln, die man sich halten soll und so weiter und so. Das ist alles so, also nicht, dass ich das Regeln nicht beachten möchte, aber die Regeln, die hatten, waren halt nicht meine.
Das ist aber auch so typisch deutsch. Ihr könntet euch einfach treffen, connecten und Spaß haben. Aber wir haben Regeln. So.
Ja.
Why?
Erst mit Regeln wird's echt, ne?
Ja, erst mit Regeln und Kassenbad wird es deutsch. Ja. So, weißt du, das ist...
Aber
das ist, ja.
Wie gesagt, also ja, ich glaube, also generell, ich glaube, da sind wir uns aber auch allein. Exzessive Alkoholkonsum in regelmäßiger Form ist halt nicht sinnvoll, oder?
Alkohol ist halt
exzessiver tricky. Alkoholkonsum.
Ja, aber das musst nicht, du musst nicht exzessiv trinken, um ein Problem zu haben.
Das stimmt, absolut. Aber ich meine, also definitiv.
Also, ja, ist, ja. Also regelmäßig exzessiv zu trinken ist ein Problem.
Heißt, regelmäßig aber zu trinken ist aber auch schon ein Problem.
Ja, und dort, es gibt ja auch sowas wie periodischen Alkoholismus. Sowas kann es ja auch sein, dass du dann deine 3, 6 Monate, vielleicht sogar ein Jahr hast, wo du gut klarkommst. Und dann hast du wieder eine Zeit, wo du dich komplett wegballerst und so. Also das gibt's ja auch. Oder dass du sagst, du, also ne, das Thema hat ja, also wenn wir jetzt vom Thema Genuss zum Thema Problem und Sucht gehen, hat das Thema einfach super viele Facetten, was sich halt einfach nicht so hört, der ist jedes Wochenende betrunken, der ist ein Alkoholiker. Ja, die Chance besteht so, weißt du, das ist die Chance besteht, aber es ist halt nicht gesagt. Und das heißt halt nicht, dass es schlimmer ist als der sich irgendwie dreimal in der Woche seine 4 Bierchen am Abend reinzieht oder seine 6 Bierchen oder weiß ich nicht was.
Ja, das hatte ich nämlich auch gehört. Das ist halt, also man geht davon aus, wenn man jemanden irgendwie an einer Party in der Ecke schlafen sieht oder so, ne, hat so viel getrunken, oder du bist bestimmt ein Alkoholiker. Aber das sind meistens die Leute, die nicht unbedingt Alkoholiker sind, sondern die, bei denen man es nicht sieht und vielleicht auch nicht erwarten würde, weil es für sie halt komplette Gewohnheit ist im Alltag und einfach im Alltag zu viel ist. Also habe ich es mir jedenfalls erklären lassen. Und das ist auch nochmal eine, ja, sag gerne was du zu meinst, und noch einen Satz dazu, dass ich, man sagt ja, dass man hin und wieder auch mal, wenn man sich irgendwie angewöhnt hat zum Abendessen, ein Wein oder ein Bier oder so, ist ja, denke ich mal, ziemlich weit verbreitet und kann ich jetzt ehrlich gesagt auch irgendwo nachvollziehen. Aber deswegen sagt man ja, dass man hin und wieder versuchen soll, wenn mal 2 Wochen oder wie jetzt in dem Fall mit dieser Fastenzeit vor Ostern, das einfach mal auszuprobieren für sich. Ja? Einfach, um sich selber zu gucken, was passiert da? Was macht das mit mir? Tut sich was? Tut sich nichts? Na?
Was deswegen ist da war los? Ja gut, dass sich bei dir nichts getan hat.
Ja, wahrscheinlich.
Ne?
Wahrscheinlich. Aber, müsste man mal die Folgen vergleichen, die letzten 7 Folgen, mit den 7 Folgen davor.
Was das ist spannend,
was waren die letzten 7 Folgen.
Aber ich will nochmal ganz kurz, ich glaube, es ist schwierig, direkt jemandem anzusehen, ob er jetzt Alkoholiker ist oder nicht. Ja,
ja.
Und also auch da muss ich jetzt wirklich nochmal ganz kurz sagen, wir sind da keine Experten. Wenn ihr glaubt, ihr habt ein Problem mit Alkoholismus, sprecht mit Experten. Ja, weil da können wir jetzt euch auch gar keine Tipps geben und möchte ich auch gar nicht. Ich glaube halt nur, es ist super schwierig, das zu erkennen, zu sehen. Es gibt manche Sachen, wo es sehr eindeutig ist. Ja, das ist dann aber sind das meistens auch eher die Härtefälle. Aber es gibt halt auch echt Fälle, wo du es halt überhaupt nicht so siehst. Ne? Und das ist halt dann meistens noch schlimmer für alle, die da drumherum sind auch.
Ja, da kann ich aus Erfahrung sprechen, weil meine Mutter ist Alkoholikerin. Also ich neige dazu zu sagen, sie war Alkoholikerin. Ich habe jetzt seit gut 20 Jahren nicht mehr mit ihr geredet, aber du bist ja einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Das ist ja einfach, du bist ja dann nur trockener Alkoholiker bzw. Alkoholikerin. Und das war tatsächlich oft der Fall, dass Außenstehende das nicht direkt bemerkt haben. Halt wirklich nur, wenn es dann irgendwann halt wirklich sehr extrem wurde. Und das war natürlich, ne, wie jede Sucht, das hat sich mit der Zeit gesteigert und gesteigert und gesteigert. Und natürlich werden dann auch die Ausfallerscheinungen immer schlimmer. dass es natürlich irgendwann an einem Punkt kam, wo es sich nicht mehr im Alltag verstecken ließ, aber lange genug war das halt quasi von außen schlecht wahrzunehmen. Und das war halt dann natürlich der auch ein bisschen so der Trugschluss und worauf sich dann auch gerne hier so ein bisschen, ich möchte nicht sagen ausgeruht wurde, aber so dieses Jahr so, die Leute reden ja noch nicht, also kann es ja kein Problem sein. So eine ganz, also ne, das ist ja mit Betroffenen, egal welcher Suchtthematik, drehen sich ja ihre Rechtfertigung ja auch zurecht und das ist doch etwas, wo du mit Logik nicht gegen argumentieren kannst. Ja, aber das war schon echt, da hat sie eine ganze Zeit lang echt sehr viel Augenmaß bewiesen, traurigerweise. Quasi sich so genau den Level anzutrinken, dass man sagt so, okay, so jetzt nach außen hin war es irgendwie einigermaßen verdeckt. Hat halt auf Dauer natürlich nicht funktioniert, weil wie gesagt, Toleranz wurde aufgebaut.
Ja, aber ne, ist halt, wenn du so einen Pegel quasi auch halten musst, ne, und so und dann auch hast einfach und dann aber normal also nach außen wirkend normal funktionierst, das ist schon krass. Ja,
ja, ich meine, also ich sag's mal ganz offen, dann am Ende auch aufgefallen, auch von behördlicher Seite ist es halt, als sie mit 3,5 Promille
holy shit,
besoffen in eine Baustelle gefahren ist.
Okay. Da kann man auch nicht mehr schönreden.
Nee, und dann waren halt die 3,5 Promille auch, die waren halt, also die waren gesetzt.
Die muss man erst mal hinkriegen.
Das schafft keiner von uns, ohne dabei zu sterben. Das ist so. Du musst dafür diese Toleranz aufgebaut haben. Jeder von uns würde dreckig daran krepieren, wenn wir versuchen würden, uns 3,5 Promille anzutrinken.
Ja. Wahnsinn.
Wenn ich fragen darf, wie würdest du beschreiben, geht sowas los? Weil es kann ja vielleicht auch für den einen oder anderen hilfreich sein, den Fall.
Also das kann ich so genau aus meiner konkreten Erfahrung gar nicht sagen, da, soweit ich es weiß, meine Mutter in einer Zeit vor meiner Geburt schon ein Alkoholproblem hatte und dann halt eine ganze Phase lang trocken war oder zumindest relativ trocken. Und dann hatte sie so eine Phase von 10 Jahren, wo sie halt wieder angefangen hat und wo es dann schlimmer und schlimmer und schlimmer wurde, bis wirklich hin zur Ohnmacht gesoffen und halt diesen 3,5-Promille-Vorfall, also komplette Eskalation, wirklich auch Verlust der Körperfunktion. So, ja, das ist von daher. Aber das liegt jetzt auch schon, also die Erfahrung für mich liegt jetzt auch schon über 20 Jahre zurück. Von daher tut es mir auch nicht weh, darüber zu reden und finde es vielleicht eher praktisch, wenn das hier ein Angehöriger hört, dass ihr wisst, Leute, ihr seid da draußen noch nicht alleine. Und denkt bitte an euch selbst. Ihr könnt den Menschen, auch wenn sie euch sehr nahe stehen, im Zweifelsfall schlecht helfen. Denkt an euch selbst. Sucht euch selber Unterstützung. Und auch für euch ist sowas wie die Telefonseelsorge da.
Definitiv. Kommt auch in der Beschreibung nochmal. Es ist vor allem aber auch so, und das finde ich das Schlimme dran, ja, gerade die Kinder von alkoholkranken Menschen sind halt massiv davon betroffen, so, ne? Und auch da immer in unterschiedliche Ausprägungen. Ich habe das halt auch in meinem Umkreis ja mitbekommen und das ist halt echt. Also selbst im Erwachsenenalter leiden die Kinder von alkoholkranken Menschen immer noch teilweise darunter. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Deswegen ist das, was Martin sagt, absolut richtig. Denkt an euch, achtet auf euch. In dem Fall, wenn ihr eben in eurem Umfeld alkoholkranke Menschen habt, weil ihr braucht Profis, die denen helfen können. Und ihr braucht Profis, die euch helfen können.
Ja, und da finde ich auch ganz, ganz wichtig, das wird nicht dann erst entscheidend, wenn bei euch irgendwie ein Schaden entstanden ist. Also es gibt ja Leute, die, wenn sie trinken, dann auch gewalttätig werden oder irgendwie emotional oder psychisch missbrauchen. Darum geht's gar nicht, wenn ihr sowas seht, gerade bei den Eltern, beim Partner, Partnerin, vielleicht bei den Kindern, bei jemand anderem, der einem sehr nahe steht. Das macht was mit einem. Das macht was mit einem, das richtet Schaden an, so oder so. Alleine das passive Mitkriegen, was da passiert. Von daher holt euch einfach die Unterstützung. Und selbst wenn sich rausstellt, ey, es ist vielleicht bei euch doch irgendwie, ihr könnt aus irgendeinem Grund damit gut umgehen, dann ist das ja auch gut, wenn das mal abgeklärt ist. Aber ne, deswegen der Tipp, also wir werden es auch unten verlinken, so mal Telefonseelsorge und sowas, dass man da einfach mal nachfragen kann.
Um aber auf deine Frage zurückzukommen, wie sowas kommen kann, denn ich glaube, die Trigger dafür sind unglaublich vielfältig, genauso vielfältig, wie die Menschen es selber sind. So, ne? Das kann alles Mögliche sein. Es kann von Stress auf der Arbeit sein oder so, wo du dann denkst, boah, ne, so dieses Feierabendbierchen, um eben runterzukommen, um den Stress, ne, einfach da abschalten zu können, den ganzen Arbeitsstress und so, ne, und dann trinkst du halt abends ein Bierchen, dann ist aber mehr Stress und so, und dann hast du eine richtig stressige Phase vielleicht auch so, und dann trinkst du halt 2, 3 Bierchen abends, und dann ist das aber länger stressig, und dann trinkst du jeden Abend 2, 3 Bierchen und so. So kann das passieren. So, das ist vielleicht ein möglicher Weg, der dich dahin führt. Er muss dich zwingend dahin führen. Es kann auch sein, dass dann, wenn es wieder besser wird, du dann wieder aufhörst. So, ne? Auch das, ja. Genauso kann es aber auch einfach ganz andere Gründe haben. Ne? Also von daher ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, okay, was sind die Trigger dafür? Ja, weil ich glaube, jeder hat ganz individuelle Trigger. Ja, es ist, glaube ich, ähnlich, ich will jetzt nicht sagen, es ist genau so, na, aber ähnlich wie, was kann eine Depression triggern, was kann sonst wie was triggern. Das sind ganz verschiedene Sachen. Ja, es gibt wahrscheinlich statistisch Sachen, die häufiger vorkommen, aber ich glaube, das ist so vielfältig, da kann man nicht direkt sagen, das und das ist das.
Würde an der Stelle tatsächlich einen Faktor noch hinzufügen, der Alkoholismus begünstigt, und das ist die Erblichkeit.
Absolut.
Das darf man nicht vergessen. Oh, okay, also das, ja, das auch wird, da sind die Informationen noch ein bisschen schwammig, aber man geht davon aus, dass Alkoholismus einfach auch aufgrund der erhöhten Alkoholtoleranz, die vererbt wird zum Beispiel, auch erblich ist. Und das darf man halt nicht unterschätzen. Und deswegen bin ich tatsächlich auch, was meinen Alkoholkonsum angeht und so gerne ich auch mal meinen Whisky trinke oder meinen Gin Tonic, halt immer mit Augenmaß, weil ich halt echt
Und du machst ja auch genau das, was Danny gesagt hatte, ja, zwischendurch mal Pausen, um zu gucken, hat sich da irgendwas eingeschlichen oder nicht?
Richtig, also ich mache ja alle 3 Monate eine Clean Week, nenne ich das, wo ich, weil ich auch gerne Zigarren rauche, wo ich halt dann in dieser Woche komplett auf Alkohol und auf Tabak verzichte. Das ist jetzt natürlich hoch unwissenschaftlich. Und das ist vielleicht auch nicht der Zeitraum, wo man in aller Gänze alle körperlichen Entzugserscheinungen, die es geben könnte, mit abdecken könnte. Aber es ist für mich einfach so ein gedanklicher Quality of Life Chat zu sagen, irgendwie fangen an, sich in dieser Woche die Gedanken um Alkohol- oder Tabakprodukte zu drehen. Merke ich, dass ich unruhig werde, wenn ich abends mal nicht auf der Terrasse sitzen, keine Zigarre rauchen oder irgendwie ein Glas Whisky trinken. So, also es ist sehr basal, aber ich möchte es halt einfach für mich selber abchecken. Und ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich absolut nichts trinke, weil ich auch einfach keinen Bock, also wo ich einfach keine Lust darauf habe. So gerne ich Whisky trinke und so gerne ich mich auch durch die verschiedenen Whiskys durchprobiere, ich habe dann halt einfach keinen Bock. Oder auch vielleicht für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Gradmesser. Ich trinke mittlerweile zum Beispiel Alkohol nicht, um zu entspannen, was ja viele machen, sondern wenn ich entspannt bin. Wenn ich das wirklich genießen kann, wenn es halt ein Genussmittel ist und kein Suchtmittel oder Hilfsmittel. Das ist halt für mich die Unterscheidung. Dass ich halt wirklich sage, ich mache es nicht, um zu entspannen, sondern wenn ich entspannt bin. Und das ist sicherlich auch hoch unwissenschaftlich, aber das ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Trennlinie, die ich zumindest in meinem Fall da gut ziehen kann und mit der ich gut klarkomme.
Ja, das sagst du.
Nee, bitte, bitte.
Hm. Nee, das spricht auch einen wichtigen Punkt an, dass viele halt irgendwie auch als Krücke verwenden. Und das ist halt auch eine Gefahr. Und was ich halt auch mag an dieser Clean Week ist, dass du ja auch offen dazu aufrufst. Ne?
Ja, ja.
Es wäre leichter, das nicht zu tun, weil man macht sich auch mal irgendwie ein bisschen angreifbar. Aber dadurch, dass es halt irgendwie auch so ein Gemeinschaftsding ist, das finde ich gut. Also, wie gesagt, es ist ja eine Woche, ne?
Ja.
Das sollte jeder gut hinbekommen und so kann man das mal reflektieren. Also,
ja.
Halte ich für einen sehr guten Einfall.
Und wie gesagt, so gerne ich auch Whisky trinke und so gerne ich auch meine Zigarren rauche, denke ich, alle 3 Monate sollte ich schmerzfrei eine Woche darauf verzichten können, wenn ich das nicht kann.
Dann
muss ich mir Gedanken machen. Ja, dann muss ich mir Gedanken machen. Da muss ich mich hinterfragen, warum geht das nicht?
Ja. Ich wollte nochmal auf das ganze Thema Erblichkeit und so. Also bei mir ist ja zum Beispiel der Fall auch mit ein Grund, warum ich kaum Alkohol oder wenig Alkohol trinke. Ich bin asiatischer Herkunft und was bei vielen Menschen asiatischer Herkunft der Fall ist, nicht bei allen, definitiv nicht, aber bei vielen, dass ihnen das Enzym fehlt, um Alkohol abzubauen. Alkoholamylase. Ja. Und das bedeutet halt, dass ich dadurch auch zum einen viel länger brauche, um Alkohol abzubauen. Ja, also mein Körper baut Alkohol viel langsamer ab, weil das Enzym fehlt, um das Ding kaputt zu machen, so, ne? Und ich brauche viel weniger Alkohol, um schneller gut erheitert zu sein. Und vor allem bringt es meinen Kreislauf richtig in Schwung, was sich dann dadurch zeigt, dass mein Gesicht sehr rot wird und auch meine Arme und so alles rot wird. So, ne? Also man sieht mir sehr schnell an, ob ich Alkohol getrunken habe oder nicht. Und,
beides Pfingsten.
ihr werdet sehen. Und das ist halt einfach ein Punkt, der bei mir eben auch mit dazu geführt hat, dass ich mit 16 auch gesagt habe, dass ich eben aufhöre, so viel zu trinken, ja, weil es war mir auch ein bisschen unangenehm, weil die Leute alle sagten, Alter David, warum bist du so rot, ja, und dann dachte ich so, ja, weil ich halt ein bisschen Alkohol getrunken habe, so, ne, ich habe 2 Bier getrunken, zack, bin ich komplett rot geworden, so, ne, und das geht mit so Sekt und so sofort, so, ne, weil das mir direkt quasi ins Blut steigt, hätte ich fast gesagt, so, ne, Schnaps braucht ein bisschen länger und so. Und ich hatte halt einmal so eben mit 16 so den Fall, da auch, ne, Jugendliche, was man so macht und so, da habe ich dann auch echt so viel Alkohol getrunken, da ging es mir auch nicht so gut. Aber es war der Moment, als mein Kumpel mich ganz erschrocken angesehen hat und gesagt hat, David, du bist blau. Also ich bin blau angelaufen.
Oh. Ja, okay.
Und da dachte ich so, okay, ich sollte das hier alles mal ein wenig überdenken, was ich hier so tue. Und das war eben so ein Triggermoment, wo ich gedacht habe, so, okay, was passiert da so, ne? Und das war halt an sich, ich hatte jetzt nicht mega viel getrunken, aber es war halt Malteser Medizinalkohol, den ich getrunken habe. ja, und es war auch nicht geil. Es schmeckt auch richtig scheiße, so, ne? Aber es war der Alkohol, den wir noch da hatten und wir wollten ja was trinken und so, ne? Das ging dann weg. Und ja, aber und das war so der Moment, wo ich dachte so, warum mache ich den Scheiß hier eigentlich alles und so, ne? Und das war so eben der letzte Tropfen quasi, der dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, ne, also ich brauche das alles nicht mehr so. Aber deswegen, also ja, auch eine körperliche Voraussetzung ist halt eben, ne, geht das oder geht es nicht. Und mein Bruder zum Beispiel, der hat das Enzym, der hat das Problem nicht, ne? Also der kann eben deutlich mehr Alkohol trinken und vertragen als ich. Und ich brauche halt viel weniger, bin davon länger betrunken und es ist insgesamt für mich auch viel günstiger. ne? Von daher eigentlich Win-Win, so, ne? Es sei denn, ich bin im Bett trinken, aber das ist ja auch nicht sinnvoll, so, ne? Von daher.
Ja, was natürlich schade ist, weil du ja regelmäßig an Wetttrinken teilnimmst.
Absolut. Wetttrinken und Wettessen mache ich ja immer. Ne?
Ja,
gerade ich.
Ist beides. Ja, das ist ja beides wirklich deine Haus- und Hofdisziplin.
Absolut. Mein quasi Zweiterwerb. So, ne? Ich bin nein, überhaupt nicht. Ja, das aber, ne, und das ist halt nochmal das Ganze, es gibt ja auch generell eine Prädisposition, eine körperliche Prädisposition, ob man leichter abhängig wird oder nicht. Ja, die eben auch genetisch bedingt ist. So, ne? Also jetzt nicht nur von Alkohol, sondern auch zum Beispiel von Marihuana oder anderen Drogen. So, ne? Also außer chemische Drogen, weil chemische Drogen machen deinen Körper meistens ab dem ersten Mal schon körperlich abhängig, physisch. Ja. Also deswegen lass die Finger davon. So nochmal mein Aufruf, lass die Finger von chemischen Drogen. Ja, als ehemaliger Chemiestudent weiß ich auch, was da passiert teilweise. Und das ist einfach, da habt ihr dann keine Chance. So, ne? Also lass das einfach.
Aber auch so Magic Mushrooms, ihr seid nicht Super Mario, also.
Ja, Magic, das Problem bei Magic Mushrooms ist einfach, dass bei denen halt ganz oft nicht klar ist, okay, wie ist jetzt der Gehalt an Wirkstoff, ja, und vor allem, wie reagiert dein Körper darauf, so, ne? Denn das ist auch sehr unwissenschaftlich alles so, ne? Und von daher, lass es sein. Und ich meine, passend, ja, wir haben ab 1. April wurde ja in Deutschland eine Teillegalisierung von Marihuana auch eingeführt, ja.
Der Bubatz.
Der Bubatz
ist legal. Mit vielen Regeln natürlich.
Ja, ne, also ich find's sehr, sehr gut, dass es heißt, nicht in der Nähe von Kindern. Das, ne, das fand ich essentiell. Das
ist, glaube ich, der Hauptpunkt, ja.
Ja, ab 18 halt, ne, und eben bestimmte Mengen und so weiter, ja. Und in ein paar Jahren soll es dann auch so Clubs geben, ja, wo man dann das beziehen kann, so, ne. Also du kannst es jetzt noch nicht legal kaufen, aber du darfst es besitzen und selber teilweise anbauen, so, ne. Und ich habe den Bubatz ja auch schon mal probiert in meinem Leben. Und ich muss sagen, ist für mich ähnlich wie Alkohol, so, ne? Brauche ich das? Nö. Ist es manchmal ganz nett? Ja, okay, aber muss ich es deswegen machen? Also, nee.
Wenn wir kurz das Thema, ich weiß nicht, ob es wirklich, also ich denke nicht in aller Gänze, aber ich habe es noch nicht probiert. Einfach, weil ich einige Leute in meinem Umfeld habe, die es probiert haben und die dann einfach nur sagen, Alter, mir war kurz übel und sonst gar nichts. Und dann hatte ich auch schon Schlauberger, die dann sagen, ja, da war es aber schlechtes Zeug. Und ich denke so, ja, I don't fucking care. So, weißt du, das ist, wo ich, also, was? Nein.
Aber ganz ehrlich, das ist für mich persönlich auch ein Grund, warum ich eine Teillegalisierung absolut sinnvoll finde, weil dadurch auch mehr Kontrollen möglich sind, dass man sagen kann, okay, man hat mehr Möglichkeiten zu gucken, was ist in dem Zeug drin. Weil wenn du irgendwie komisches Zeug kriegst, ne, was ja auch durchaus passiert ist, wo irgendwelches komisches Zeug mit reingemischt wurde und sowas, du echt nicht in deinen Körper haben willst, so, ne? Und was willst du dann machen? Gehst dann zur Polizei, sagst, der hat mir komisches Zeug angedreht, so? Ich glaube nicht, so, ne? Und dadurch hatten die natürlich viel mehr Möglichkeiten. Und durch diese Teillegalisierung wird da natürlich auch ein größerer Sicherheitsaspekt, finde ich, reingebracht. Ich möchte immer noch, also ne, ich auf keinen Fall möchte ich jetzt aufrufen, hey Leute, ne, hier holt euch alle Brokkoli und geht das, ne? Also definitiv nicht. Also ich persönlich, ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte ein paar Trips, die echt cool waren, wo ich dann echt entspannt war und für mich hat sich das dann oft so ausgewirkt, dass ich dann sehr angeregte Gespräche geführt habe, wo ich dachte, boah, wir haben hier über alles geredet, stundenlang und so, und du guckst auf die und es sind gerade so mal 20 Minuten vergangen. So. Und das ist dann okay, weißt du, dann du hast einen guten Abend und hältst dich mit den Leuten, du hast die geilsten Gespräche, die wahrscheinlich darüber waren, guck mal, es bewegt sich oder so, ja, für Außenstehende, aber für dich war es gerade das mega super tiefgreifende Gespräch oder so, ja, aber du hattest eine gute Zeit, aber ich habe auch von Leuten mitgekriegt, die echt einfach, ne, wie du gesagt hast, denen es dann richtig übel ging und einen sogenannten schlechten Trip gefahren haben und das passiert, aber wir haben das Gleiche konsumiert, ja, nur bei manchen wieder, und da ist es auch wieder, ne, es wirkt halt anders, ja, und es ist halt eben der Unterschied, so, aber genauso wie Alkohol auch bei anderen, bei Leuten anders wirken. Andere werden dann entspannt und relaxen und andere werden aggressiv, so, ne, und deswegen, und ich finde, das ist ja oft das Argument, das, man weiß gar nicht, wie es ist und so weiter, das soll man alles lassen, so, ich finde, dass das Gleiche aber in der Regel auch für Alkohol zutrifft, ja, und
das ist schon ähnlich, ja.
Deswegen, ja. Also entweder beides weg oder beides eben teillegalisieren.
Nur bei Alkohol hast du halt noch zusätzlich das Ding. Und ich formuliere es jetzt mal einfach so, Alkohol ist ein Eckpfeiler unserer Gesellschaft.
Das ist definitiv wahr.
Aber mittlerweile teilweise auch schon, wenn man ehrlich ist.
Ja, aber deswegen, wie gesagt, ich bin da kein Experte, aber ich stehe der ganzen Legalisierung auch sehr entspannt gegenüber. Kann auch daran liegen, dass ich gerade noch, nein, das ist, aber ich finde, worauf, ich wollte jetzt halt die Kurve kriegen zum Thema, wie, das hatte Danny am Anfang schon angeschnitten, wie verankert Alkohol allgemein und wie allgegenwärtig Alkohol in unserer Gesellschaft ist.
Das ist der Wahnsinn, ist. Oder?
Absolut. Ja, ja. Ich habe neulich einem Kollegen, einem guten Freund aus den USA, habe ich ein Foto geschickt, hier einfach aus dem Lidl, vom Gang mit Wein und Schnaps. Und er so,
läuft.
Oh cool, du bist im Liquor Store. Und ich so,
nein, ich bin im Supermarkt.
Guck, hier gegenüber sind die Snacks. So, und der war vollkommen fertig mit der Welt, ne? Der war
aber ich meine, hier kannst du auch mit einer Bierflasche offen auf der Straße stehen, genau. und dir einen Rinder kippen, so, ne? Was halt in den USA teilweise auch nicht so cool ist, so, ne?
Ja, die berühmte braune Papiertüte.
Ja, ich erinnere mich an wir waren in Las Vegas zu so einer Messe, wo dann ein Kollege auch dachte, oh, ich nehme das Bier mit für den Weg. War nicht cool.
Ganz schwierig.
Ihr seid angesprochen worden, oder?
Der wurde von der Polizei angesprochen, gesagt, was ist das hier? Und er so, so, der Polizist war da nicht glücklich drüber, so, ne? Und dann hat er gesagt, oh, tut mir leid, so, ich bin aus Deutschland, vergessen. Ja, und hat die dann entsorgt und gut, war dann auch so, ne? Man musste sich natürlich nochmal eine Standpauke vom Polizisten reinholen, aber er war ja eben, ne, und so. Aber,
er war eh betrunken, hat aber dann.
Nee, aber es ging dann ja, ne, weil er eben nicht betrunken war, sondern einfach so, oh, tut mir leid, so, ne. Aber in Deutschland, Wegbier ist ein Ding, so, ne, kennt man ja, ja. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das sinnvoll ist, ja, aber es ist
schon
ist halt
eine ziemliche
so.
Verharmlosung, ne?
Ja, aber das Wegbier ist ja auch essentiell für den Hinweg und für den Rückweg.
Absolut.
Ja, aber deswegen, dadurch, dass es halt einfach so selbstverständlich ist, oder man sagt ja auch, ne, ey, wir treffen uns auf ein Bierchen.
Ja.
Allein diese Verharmlosungsform Bierchen, ne? Und nochmal ganz kurz zur Teillegalisierung. Ich finde es halt auch, wichtig, dass es halt einfach so viel deutlich kontrollierbarer ist. Zumindest in der Theorie. Wie es dann am Ende funktioniert und wie es umgesetzt wird, das werden wir erst noch erleben.
Klar.
Ja? Und ich meine, man hat ja auch an der Prohibition schon gesehen, dass einfach auch der Reiz des Verbotenen ein sehr mächtiger Reiz ist. Ne?
Habt ihr Bock auf einen Funfact zur Prohibition?
Immer.
Der ist
immer.
Die Prohibition wurde offiziell nie beendet. Die Kraft der Ausführung und Ausgestaltung wurde nur quasi zurück in die Hände der Bundesstaaten gegeben. Und die haben halt, die haben die dann alle beendet. Aber im Bundesgesetz der USA ist die Prohibition immer noch verankert mit dem Hinweis, dass es aber den Bundesstaaten überlassen ist, die Prohibition quasi aufrechtzuerhalten, durchzusetzen oder auch im Zweifelsfall abzuschaffen.
Interessant.
Ja.
Ja.
Ja, weil das irgendwie da wieder relativ komplex ist mit Bundesgesetz ändern, aber leichter ist mit einem Zusatz zu versehen und so. Und das gab es wohl an mehreren Stellen, dass dann Bundesgesetze so quasi entschärft wurden. Aber offiziell ist die Prohibition, läuft. Halt beschissen, aber läuft. Ne? Weil natürlich so alle 50 Staaten so, ja, Moment mal.
Man verdient ja auch gut dran, ne? Als Staat.
Natürlich.
Gehe ich mal aus.
Deswegen dürfte
das ist eine mächtige Steuer.
Und ich möchte jetzt da nicht, weil ich Zigarrenraucher bin, ich bin auch ein großer Freund von kontrollierten Rauchwaren und eingeschränkten Rauchbereichen und so. Aber eigentlich dürfte der Staat auch nicht allzu viel gegen Rauchwaren haben, weil er verdient sehr gutes Geld damit. Sehr gutes Geld.
Ich mich halt nur frage, ja, wir haben ja dieses Lieferketten-Transparenzgesetz jetzt auch, ne?
Track and Trace.
Gibt es das dann auch für Buberts?
Wahrscheinlich
das einfach richtig spannend.
Alle Formulare in Deutschland general ausgefüllt mit Niederlande.
So, und gibt es dann auch ein deutsches Reinheitsgebot für Buberts?
Ja, aber das Problem ist hier auch, der Buberts darf nur 7 Zustaten bestehen. So.
Nun. Ja. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, dass man halt, ne, jeder reagiert unterschiedlich auf, ne, sowohl jetzt halt Alkohol, Cannabis, was auch immer. Ich habe das Teil wirklich miterlebt bei einem Kollegen, der, also nicht nur, dass er halt, wie wir schon gesagt haben, was schwierig ist, im beruflichen Umfeld ein zu viel getrunken hat oder ein paar mehr, sondern dass er halt auch richtig aggressiv wurde und dass ihm daraus auch massive Probleme erwachsen sind. Also wenn du wirklich denkst, es ist eine gute Idee, dich mit dem Rauschmeißer anzulegen und den bewusst zu beleidigen, dich dann von deinen Kollegen irgendwie noch im Taxi zum Hotel bringen zu lassen, also sehr nett von den Kollegen, und dann noch anzufangen, den Taxifahrer anzupöbeln und dann aus dem Taxi zu fliegen. Ja.
Also ich
das kann, gibt's halt auch solche Fälle.
Ich kann das noch toppen, jetzt nur noch sehr, sehr, sehr loser Bekannter hat, glaube ich, vor 2 Jahren war das, seinen Wagen besoffen um Baum gewickelt.
Ja.
Mit einer Beifahrerin.
Ja.
Beide überlebt, sie aber auch verletzt. Und also, ja, das ist, und ich möchte da jetzt das nicht namentlich nennen, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon nur noch recht losen Kontakt und der hat sich dann aber auch bei mir gemeldet und war natürlich irgendwie recht deprimiert wegen allem und auch, weil er Scheiße gebaut hat, aber erzählte mir das, während er alkoholisiert war, wo ich dachte,
da hat er irgendwas nicht gelernt, ne?
Ja, vor allen Dingen scheint es ja offensichtlich ein Problem zu geben. So, aber das ist ja genau das, was die Leute dann nicht merken.
Ja, aber da habe ich mich auch gefragt, das ist ja das Schwierige auch, dann selber, also einmal das von außen zu merken, haben wir schon gesagt, das ist schwer, aber dann ist halt auch anzusprechen, klar, ist halt einmal unangenehm und der andere, der Betroffene, wird ja auch sich dann möglichst gegen wehren. Und dann hatten wir vorhin schon gesagt, kommt noch dazu, wenn man das in der Familie hat. Ne? Gerade wenn man das als Kind oder jüngerer Mensch merkt, meistens sind es die Erwachsenen ja gewohnt, nicht auf den Rat von Kindern zu hören.
Ne? Ja.
Oder dem nicht zu viel Bedeutung beizumessen. Das ist halt die Frage, wie kann man da vorgehen?
Ich würde sagen, ich bin kein Experte.
Genau, wir alle nicht.
Aus meiner Erfahrung heraus, und da hat ja auch nichts funktioniert von unserer Seite aus, aber dass man sollte aufhören zu glauben, dass es einen guten Weg gibt, das anzusprechen. Es gibt Wege, die weniger beschissen sind. Also wenn man jetzt quasi das Ganze auch hinauszögert unter Hoffnung, dass man noch einen guten Weg findet, das anzusprechen.
Wenn du echte Freunde werden würdest, du sollst Scheiß doch gar nicht machen.
Ja, aber genau das ist es halt. So, du, es gibt keinen guten Weg, das anzusprechen. Es ist immer beschissen, es tut immer weh. Es tut einem selber weh, es tut dem anderen weh. Das ist so. Ja. Und man sollte halt nicht diese Intervention-Kacke, finde ich halt ganz fürchterlich, weil das die Leute werden im Prinzip tagtäglich wachgerüttelt, weil sie mit ihren eigenen Ausfallerscheinungen konfrontiert werden. Das wirst du ja im Alltag einfach. Wenn du besoffen bist, hast du Ausfallerscheinungen und irgendwann realisierst du das auch. Und man, die ignorieren das ja weg. Sie blenden es ja aus. Und das machen die dann auch in so einer Intervention. Dann werden sie halt eher sauer, weil es halt konfrontativ ist. Also konfrontativ sollte man da, glaube ich, gar nicht sein. Und man sollte auch, ich weiß nicht, wie man es gut ansprechen kann, aber ich würde es einfach versuchen, sachlich anzureden. Jetzt hätte ich fast nüchtern gesagt, aber das wird auch eng. Aber halt irgendwie sachlich ansprechen, aber auch schon den Fokus darauf setzen, dass da auch gerade jemand anderem noch Schaden zugefügt wird, nämlich dem Angehörigen. Und zwar beträchtlich. Also ich finde, man hat auch ein Recht, das zu verbalisieren. Ja. Ob das dann hilft in der Situation, weiß ich nicht, aber man hat ein Recht, das zu verbalisieren.
Mhm. Das ist dem Gegenüber vielleicht gar nicht so bewusst.
Ja, ja, auch und selbst wenn es dann auch nichts bringt in der Situation, aber es ist irgendwie, man muss nicht schweigen. Man muss nicht schweigen. Und das gilt einerseits, wie wir es vorhin gesagt haben, dieses Thema so, holt euch Hilfe, auch wenn ihr Angehöriger seid. Aber man muss auch nicht gegenüber dem Verursacher oder der Verursachenden schweigen. Muss man und nicht.
Ich meine ganz ehrlich so, ich weiß ja nicht, wie es als jetzt Alkoholkranker ist, ja, aber bei mir zum Beispiel ist es so, wenn man mir nicht sagt, woran ich arbeiten muss, dann weiß ich es vielleicht auch gar nicht, dass ich daran arbeiten muss.
Die Leute wissen, dass
sie ein Problem. Nein, aber weißt du, sie wissen vielleicht, dass sie ein Problem mit Alkohol haben, aber sie wissen nicht, welche Auswirkungen das auf ihr Umfeld hat vielleicht. Oder sie wollen es sich nicht eingestehen. Und indem man es verbalisiert, ja, wird es wenigstens einmal, steht es einmal klar im Raum.
Ja,
verstehst du, was ich meine?
Ich
verstehe, sage nicht, dass das dann besser wird oder so, sondern aber für manche ist das vielleicht der Punkt, der ausreicht. Zu sagen, okay,
ja,
ich muss mir Hilfe holen.
Ich möchte das nicht pauschalisieren. Aus meiner Erfahrung raus mit meiner Mutter war es so, dass wir viele von diesen Gesprächen hatten, wo auch wir als Kinder dann gesagt haben, so, du machst dir gerade was kaputt.
Ja.
Na, das ist, und du tust uns weh als deinen Kindern, du tust uns sehr, sehr weh. Und dann hieß, ja, alles klar, ich bessere mich. Und das war original nach so einem Gespräch. Am nächsten Tag war ich sehr früh aus der Schule zurück, unerwartet, irgendwie schon so gegen 11. Sehe halt, wie eine leere Flasche Rotwein auf dem Tisch steht, als ich nach Hause gekommen bin. Meine Mutter leicht schon angetüttelt war um 11, so, wo ich halt dachte, so, danke fürs Gespräch.
Ja.
Es war aber trotzdem wichtig, also, dass ich es von meiner Seite aus geführt habe. Es war wichtig, dass ich es formuliert habe. Das möchte ich jetzt, aber es ist ein komplexes
Thema. Das wird nicht immer direkt dazu führen, dass die Leute sich dann direkt bessern. Definitiv nicht. Aber ich finde es halt wichtig, dass man es tut, weil ich hoffe auch, dass man mir gegenüber, wenn jemand etwas an mir stört, ja, sagt, hey, das und das finde ich nicht gut. Denn dann weiß ich.
Stört deine Glatze.
Dann weiß ich, dass ich dir sagen kann, dann guck woanders hin. Aber
ja, dann weißt du, woran du arbeiten musst. Nee, Quatsch.
Ne, aber weißt du, deswegen ist es halt eben auch wichtig. Ja, auf der anderen Seite, wie wir schon mehrmals gesagt haben, es ist wahnsinnig, wie stark Alkohol in unserer Gesellschaft integriert ist, wie unnormal es immer noch ist, wenn man nicht Alkohol trinkt. Ja, also es ist halt wirklich so, wenn ich in eben nicht mit Leuten da unterwegs bin, die mich kennen und ich sage, nee, ich trinke keinen Alkohol, dass sie dann alle sagen, ja, okay. Das ist halt leider unglaublich selten, dass sie sagen, ja, okay. Sagen meistens, warum? Hast du ein Problem? So, oder? Was ist da los? So, oder?
Hast du ein Problem? Nein, wenn überhaupt, wäre die Chance, dass der umgekehrte Fall eingetreten ist.
Du, ich hab auch einmal, wo einer echt so hartnäckig war, habe ich gesagt, ja, ich bin trockener Alkoholiker. Das Gesicht hat mir richtig Spaß gemacht dann.
Ich weiß auch nicht, was sie die Leute denn erwarten. So,
ja, ich
meine, wenn sie dich nicht gut kennen, warum gehen sie denn davon aus, dass du jetzt irgendwie komplett dein Seelenleben offenlegst und ihnen erläuterst, warum du...
Ja, aber
du
warum ist es denen auch so wichtig, sein, dass ja? ich dann Alkohol trinke?
Weil du von der Norm abweichst und vor allen Dingen, weil ja. du ihnen ja auch den Spiegel vorhältst, dass sie genau. selber eventuell etwas gerade tun, was gar nicht so cool genau. ist, weil auch, genau, wir müssen ja auch... Das würde ich vielleicht sogar noch als einigermaßen abschließenden Punkt zumindest von meiner Seite mit anbringen. Egal, also ich meine, es gibt auch genug Studien mit irgendwie ein Glas Rotwein am Abend ist gesundheitsfördernd und Antioxidantien, was weiß ich nicht was. Aber Alkohol zu trinken ist grundsätzlich, kann gesundheitseinschränkend sein, sagen wir es mal so, die sehr hohe Chance besteht. Und man sollte eine informierte Entscheidung darüber treffen. Ich bin ja selber auch nicht gegen Alkohol, ich bin für den verantwortungsvollen Genuss. Dann habe ich kein Problem mit Alkohol und habe auch meine Freude daran, an den Facetten, die Alkohol mit sich bringt, so möchte ich es mal formulieren. Aber es sollte eine informierte und bewusste Entscheidung sein.
Ja, man sollte sich auf jeden Fall immer mit dem Thema beschäftigen.
Ja, man sollte...
Weil
man
die Tragweite ist halt sehr hoch.
Und man sollte seinen eigenen Konsum hinterfragen.
Definitiv.
Man muss sich bei jedem Bier sinnstiftend daneben sitzen und sich denken, sollte ich dieses Bier jetzt
trinken
oder nicht oder nicht sein.
Aber dass man in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen einfach mal in sich geht und sagt, ist das noch cool und was würde passieren, wenn ich jetzt mal 1, 2, 3, 4, 7 Wochen drauf verzichte? Und was passiert vielleicht? Und das ausprobieren.
Ja. Worauf ihr nicht verzichten solltet, wäre die nächste Folge. Von daher, ne? Falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert auf jeden Fall gerne unseren Podcast, wo auch immer ihr uns gerade hört oder seht. Und bitte lasst auch gerne mal eine Bewertung da. Ja, also alles ab 4 Sterne und höher nehmen wir gerne an. Darunter braucht ihr nicht zu geben. Nochmal Shoutout an KG, der auf der Website den ersten Kommentar hinterlassen hat. Also auch da könnt ihr natürlich kommentieren. Ihr könnt aber auch bei YouTube kommentieren, wo es uns als Video geht oder auch sonst Social Media und so. Ne? Das geht natürlich alles. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören der Folge oder zu sehen der Folge. Viel interessanter ist aber natürlich, wie seht ihr das ganze Thema Alkohol? Ja? Seid ihr da eher so wie Martin unterwegs, dass ja, auch ab und zu genieße ich das schon ganz gerne, aber eben auch immer noch mit in Maßen und so. Macht ihr solche Clean Weeks? Ja? Seid ihr eher so komplett Abstinenz, sagt nee, gar nicht? Oder sagt ihr, vielleicht muss ich doch mal mit einem professionellen Menschen darüber reden. So, auch das kann ja sein, ja. Dann hoffe ich, vielleicht war das jetzt so ein kleiner Trigger, der da zum Nachdenken angeregt hat. Aber in jedem Fall danke ich Martin und Danny, dass ihr über dieses Thema mit mir und allen da draußen gesprochen habt und dass sie Zeit hatte. Das war wieder einfach super spannend, ja. Und vor allem Martin an dich einfach auch für die Offenheit mit dem Fall deiner Mutter. Ja, auch da vielen Dank. Ja,
danke dir.
Und der Fall meiner Mutter, das klingt auch, als wäre sie mal irgendwann Diktatorin gewesen und wird jetzt irgendwo für 4x50 putzen gehen.
Weiß ich ja nicht.
So ein bisschen wie den Ruf von John Grisham.
Ja, wirklich, der Fall meiner
Der
Mutter.
Fall seiner Mutter. Nein, aber das ne, ist ja auch etwas, ist ja schon etwas Persönlicheres und so. Aber ich glaube eben, dass dadurch eben nochmal andere Insights da waren, die dadurch auch nachvollziehbarer waren.
Ja, bestimmt. Dann sind wir fertig.
ich glaube, ne, jetzt kommt der Teil, der mich immer am meisten anstrengt. So, ne, von der
jetzt kommt der Teil, bei dem du am meisten anfangen willst zu trinken. Ne? Das ist
quasi, ja. Deswegen sage ich auch einfach nur bis Düsseldorf.
Ja, es ist wie im Spiegel. Man sieht sich.
Ach, bis dann, Ananas.
Uha, bis Danzig.
Bis Petersilie.
Rego, tschüsschen.
Links schauen, rechts schauen, wieder schauen.
Rignon.